Nun, wir befinden uns im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums und das ist der dritte Teil einer Serie oder ein Abschnitt, den wir die Suche nach dem ewigen Leben benannt haben. Lukas 10, die Verse 25 bis 29. Ich werde den Abschnitt für euch lesen von Vers 25 an. Lukas Kapitel 10. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf und versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist mein Nächster? Nun, wie ihr bereits gemerkt habt, wenn ihr heute nicht das erste Mal hier seid, dann ist der Schlüssel in der Frage gleich zu Beginn des Textes: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Hier geht es um das ewige Leben. Das ist die beherrschende Frage. Hier finden wir Jesus in einer Diskussion über die wichtigste Frage, die je gestellt und beantwortet werden könnte. Die Frage über das ewige Leben. Der Gesetzesgelehrte wusste, dass das die wichtigste Frage war. Er wusste das. Warum? Weil er ein Schriftgelehrter war. Und so wurden Gesetzesgelehrte auch genannt. Er war ein Experte im alttestamentlichen Gesetz, im mosaischen Gesetz und zudem in den jüdischen Gesetzen und in den jüdischen Traditionen. Und er wusste über das ewige Leben Bescheid. Er wusste, dass Adam durch seine Sünde nicht nur die physische Unsterblichkeit, sondern auch das ewige Leben verloren hatte. Und das bedeutet, er verlor die uneingeschränkte Gemeinschaft mit Gott und er verlor damit eine perfekte Welt. Und er wusste, dass Adam im Sündenfall nicht nur das ewige Leben eingebüßt hatte, sondern auch zur Ursache dafür geworden war, dass die gesamte Menschheit das Leben einbüßte. Die Juden wussten das. Sie wussten, dass das Gesetz Gottes, Gottes heiliger Maßstab für diejenigen, die das ewige Leben anstrebten, war. Und von ihnen allein wussten sie, konnten sie das nicht einhalten und auch nicht erlangen. Es war unmöglich, das Gesetz zu befolgen. Also bestand auch für sie das Risiko, dass sie das ewige Leben verlören. Die gesamte Menschheit hatte im Sündenfall das ewige Leben eingebüßt und es konnte durch die perfekte Einhaltung des Gesetzes nicht wiedergewonnen werden, weil kein Mensch das Gesetz einhalten konnte. Sie wussten, dass Gott ein ewiges Reich versprochen hatte. Sie wussten, dass Gott einen Samen versprochen hatte, der kommen würde. Einen Samen, der den Kopf der Schlange zertreten würde. Einen Samen, der ein Sohn des Vaters sein würde. Einen Samen, der kommen und ein Reich einnehmen und es für immer und ewig regieren würde. Ein ewig währendes Reich. Ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich des Friedens, ein Reich des unbegrenzten und ewigen Segens. Er wusste, dass es nach dem irdischen Leben ein nächstes Leben geben würde und dass dieses Leben ein ewiges war, dass es eine Auferstehung zum Leben gab. Das erfuhr über Daniel und auch die Psalmisten. Und der Gesetzeslehrte wollte dieses ewige Leben, wollte er besitzen. Kein Wunder, wer wollte es nicht? Er wollte in diesem ewigen Reich unter der Herrschaft von Gottes Messias, Gottes gesalbten König, leben. Er wollte für immer in die Gegenwart Gottes kommen. Und er wollte ein Teil eines wiedergewonnenen Paradieses sein. Der ewige Segen der himmlischen Gegenwart Gottes für immer und für ewig. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir für die Evangelisation hier einen entscheidenden Aspekt sehen, der gleich zu Anfang behandelt werden muss, nämlich das ewige Leben. Das ist die Angelegenheit, mit der wir uns bei der Verkündigung des Evangeliums befassen. Es geht nicht darum, dieses Leben besser zu machen. Wir haben darüber gesprochen. Es geht um das ewige Leben. Und das war eine Frage, die die Juden quälte weil sie diese Verheißung kannten. Und demzufolge wird diese Frage auf den Seiten der Evangelien zahlreiche Male gestellt, mehrere Male in Matthäus, einmal in Markus, einmal in Lukas und im Johannesevangelium wird sie von einer ganzen Gruppe quasi gestellt, der großen Menge, die dort von Jesus im 6. Kapitel gespeist wurde. Wir können nur annehmen, diese Frage beschäftigte sie. Sie versuchten, ihr Gewissen zu beruhigen, indem sie versuchten, das Gesetz, die Zeremonien einzuhalten, das Gesetz äußerlich einzuhalten, wie Paulus das in Philipper Kapitel 3 beschrieb. Sie wollten genauso sein, tadellos nach außen hin. Aber es gab da diese schmerzhafte Realität des Gewissens, dieses schmerzhafte Bewusstsein im Innern, dass egal für wie gut die Menschen, die sie von außen sahen, sie hielten, sie selbst wussten, dass ihre eigenen Herzen nicht beschnitten waren, ihre eigenen Herzen waren nicht rein. Das wussten sie. Und sie wussten, dass sie verdorben und sündhaft waren. Es war ihnen in ihren Gedanken sehr bekannt. Es war in ihren Motiven, es war in ihren Wünschen, in ihrem Begehren, ihren Träumen, in ihren ganzen Ambitionen klar und deutlich. Die Frage war also weit verbreitet. Obwohl sie oberflächlich dachten, dass sie sehr wahrscheinlich in den Himmel gelangen würden, dass sie das ewige Leben besitzen würden, weil sie Juden waren, weil sie beschnitten waren, weil sie ja die Traditionen einhielten und die ganzen Zeremonien, wurde ihr Gewissen doch von der quälenden Furcht beherrscht, dass sie kein ewiges Leben hätten. Weil ihre eigenen Herzen so böse waren und sie wussten das, weil der Geist eines Menschen weiß, was in einem Menschen steckt. Und so artikuliert dieser Gesetzesgelehrte diese vorherrschende Frage, die viele beschäftigte, sind wir für das Reich fit? Sind wir bereit für dieses Reich Gottes? Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass genau das der Grund war, warum Johannes der Täufer als Vorläufer des Messias in die Wüste ging und Buße predigte. Leute, wenn alle Juden glaubten, dass ihr Judaismus und ihre Beschneidung und ihre Zeremonien sie erretteten, wäre niemand gekommen, um seine Botschaft über Buße zu hören. Aber in der Bibel lesen wir was? Das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem zogen aus, um einen Mann zu hören, der die Ankunft des Messias ankündigte und eine Taufe der Buße verkündete. Das veranschaulicht erneut, dass sie oberflächlich betrachtet gesetzlich Legalisten waren, die ihre Hoffnung auf ihren Legalismus, auf ihre Gesetzlichkeit setzten. Doch unter der Oberfläche kannten sie ihre eigenen Herzen und sie wussten, wie verzweifelt sie Buße tun mussten. Und deshalb kamen sie alle, einschließlich Rabbinern, Schriftgelehrten und Pharisäern, um die Botschaft der Buße zu hören und um von Johannes getauft zu werden. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, wie Johannes der Täufer das durchschaut und wie er sie anspricht. Er stellt ihre Integrität in Frage und sagt, Schlangenbrut zu ihnen. Eine Schlangenbrut, die nichts weiter tat, als zum Wasser zu laufen, um Gottes Urteil zu entfliehen, wie Schlangen, die vor einem Buschfeuer in einen Fluss flüchten. Nichtsdestotrotz waren sie über das ewige Leben besorgt. Und ich habe euch in den letzten beiden Predigten erzählt, dass dies der unverzichtbare Bestandteil effektiver Evangelisation ist, dass jemandem das ewige Leben wichtig ist. Und ich wiederhole, beim Christentum geht es nicht um dieses Leben. Es geht nicht darum, dass dieses Leben besser wird. Es geht nicht um irgendwelche persönlichen Komfort, sondern es geht um das ewige Leben. Ich glaube, diesen Punkt verstehen wir langsam. Beim Christentum geht es darum, dass wir einen Glauben haben, der auf einer wahren Offenbarung beruht, die Sündern ewiges Leben bietet statt den Tod. Ewige Freude statt ewigen Schmerz, ewigen Segen statt ewiger Bestrafung. Darum geht es. Der erste Punkt, den wir über effektive Evangelisation lernen, ist also, dass der entsprechende Mensch das ewige Leben zunächst einmal anerkennen muss. Wenn ihr also mit jemandem über Evangelisation redet, muss euer Gesprächspartner sich auf einer Wellenlänge mit euch befinden, und zwar auf dieser, die sich mit Fragen der Ewigkeit beschäftigt. Und das ist in unserem Zeitalter eine Herausforderung, wie ihr wisst, weil Materialismus, der Humanismus und Atheismus alle zusammenkommen, um die Menschen gewissermaßen davon zu überzeugen, dass es nur dieses Leben gibt. Und dass wir gewissermaßen, wir sind nur Protoplasma, das darauf wartet, wieder zu Dung zu werden. Ja? Wenn es vorbei ist, ist es vorbei, mehr gibt es nicht. Ihr endet im Sarg und zerfallt. Und von dem Zeitpunkt eures Todes an führt ihr keine bewusste Existenz mehr. Nun, welches Interesse habt ihr also am nächsten Leben? Welche Angst habt ihr vor ewiger Bestrafung? Welche Hoffnung auf ewige Freude könnt ihr haben, wenn es nichts weiter als das Hier und Jetzt gibt? Logisch, gar nichts. Wenn wir nichts weiter sind als das oberste Glied der biologischen Nahrungskette, wenn wir nichts weiter sind als die höchste Stufe der aktuellen Evolution und wir nur aus Materie bestehen, dann bedeutet all das überhaupt nichts. Leute, da es aber ein ewiges Leben nach dem Tod gibt, sollte die Vorbereitung auf dieses Leben nach dem Tod, das für immer währt, das wichtigste Anliegen eines jeden Menschen sein. Nun, dieser Mann in der Geschichte, der musste nicht überzeugt werden, er glaubte, wie gewöhnlich alle Juden, an das ewige Leben. Und übrigens auch die Griechen glaubten an das ewige Leben, die Römer glaubten an das ewige Leben. Alle anderen Dinge wie Materialismus, Humanismus und Atheismus sind eine moderne und irrationale Erfindung des Menschen. Das war keine Konsequenz seines Verständnisses des Universums, sondern eine moralische oder wenn ihr wollt, eine unmoralische Erfindung. Aus dem Wunsch heraus, jegliche Implikation für seine Verderbtheit, jegliches künftige Gericht oder jegliche Strafe für seine Sünde zu beseitigen, schafft der Mensch Gott einfach ab, damit er tun und lassen kann, was er will. Ohne jegliche Konsequenzen, oder? Ist es nicht so? Und das ergibt sich nicht aus einem Verständnis des Universums. Es ist unlogisch, völlig irrational. Es ergibt sich nicht aus einem Verständnis der Realität, sondern aus seiner Liebe zur Sünde. Deshalb, wenn wir also zum Evangelium kommen, bietet das Evangelium uns kein glückliches, schmerzfreies Leben auf dieser Welt. Es bietet uns keine erfolgreiche Ehe oder ein erfolgreiches Familienleben und Karrieren und so weiter oder was ihr euch auch immer erträumen wollt. Wir haben, wenn ihr euch erinnert, also zuerst mit der Anerkennung des ewigen Lebens beschäftigt und zweitens mit der Motivation zum ewigen Leben. Und dieser Mann war motiviert. In Vers 25 steht er auf und testet Jesus. Er testet ihn und fragt ihn, ob die Theologie von Jesus wirklich korrekt ist. Das will er wissen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er fragte, und wisst ihr was, er kannte selbst die Antwort. Darauf haben wir letztes Mal hingewiesen. Er kannte die Antwort. Er war schließlich ein Schriftgelehrter. Er war ein Experte im Gesetz der Juden und wusste genau, wie die Antwort lautete. Und es war eine sehr persönliche Frage. Er fragt, was muss ich tun? Was muss ich selbst tun? Und ich denke, das ist wichtig für uns, damit wir seine Absichten erkennen. Und ich habe ja bereits erzählt, dass die Schriftgelehrten manchmal kamen als Berater der Pharisäer, um Jesus hereinzulegen. Die Pharisäer wollten Jesus bei irgendeinem Verstoß gegen das Gesetz erwischen, damit sie ihn eines Fehlers überführen konnten und ihn so auch zu Tode verurteilen konnten. Und sie würden sich dazu der Schriftgelehrten bedienen, die Experten im Gesetz waren, um die Verstöße zu finden, deren sie Jesus anklagen könnten. Es gab Gelegenheiten, bei denen diese Frage mit eben diesen Hintergedanken gestellt wurde. So zum Beispiel in Matthäus 22, Vers 34. Da lesen wir, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, das tat er häufig übrigens, versammelten sie sich. Sie hielten also so ein kleines Treffen ab und dann aus dessen Mitte kommt dieser Mann heraus. Und da ergibt sich Folgendes in Vers 35, Matthäus 22. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage um ihn zu versuchen und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot? Und ihr merkt, wie bei einem anderen Anlass, also bei diesem Zwischenfall, genau dieselbe Frage eigentlich auftaucht. Was ist das größte Gebot im Gesetz? Was verlangt Gott vor allen anderen Dingen? Und das impliziert die Frage, was Gott letztendlich verlangt, damit wir in sein Reich kommen. Um ewiges Leben zu besitzen, war natürlich hier die Implikation. Und was spricht Jesus zu ihm? Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und dann fügt er noch hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was das zweite Gebot war. Hier kommt der Gesetzeslehrte eindeutig als Gesandter, das können wir bei unserem Text nicht sagen, aber hier ist es eindeutig als Gesandter der Pharisäer, die Jesus dabei erwischen wollen, wie er eine Position vertritt, die gegen das Gesetz verstößt. Es ist also keine persönliche Frage. Der Gesetzesgelehrte stellt eine allgemeine Frage. Was ist das größte Gebot? Also eine Art theologische Frage, nicht persönlich, so wie bei unserem Text. Stellt eine Frage, um Jesus anklagen zu können. Was ist das größte Gebot? Das ist wirklich eine unpersönliche Frage. Vergleicht das mal mit der Frage in unserem Text. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Hier hat das einen völlig anderen Beiklang. Hier geht es nicht um eine generische, allgemeine theologische Diskussion, sondern in erster Linie um einen Mann, der an einer persönlichen Information interessiert ist. Was muss ich tun, zu erben? Und das Erben ist übrigens ein Wort, das im Zusammenhang mit dem künftigen Reich sehr häufig verwendet wird. Wir finden es in 1. Korinther 6, Vers 9 und auch in Galater 5, 21, weil der Blick auf das künftige Reich gerichtet ist. Ein Erbe ist immer noch etwas, was vor einem liegt. Es liegt vor einem, nachdem das derzeitige Leben der Person, die ihren Wohlstand an euch vererben wird, vorbei ist. Ihr erbt erst, wenn das Leben dieser Person vorbei ist. Und deshalb wird also das nächste Leben erst geerbt, wenn dieses Leben vorüber ist. Deshalb wird das Wort Erben hier gebraucht. Die Frage weist außerdem darauf hin, dass er um die individuelle Errettung wusste. Selbst das Judentum wusste um individuelle Errettung. Was muss ich tun? Das bedeutet, diese Errettung ist eine persönliche Sache, selbst im Rahmen des Judaismus. Er wusste, dass er persönliche Errettung in seinem eigenen Leben brauchte. Und er übernimmt die Verantwortung dafür, etwas zu tun. Deshalb steht er auf und sagt, was muss ich tun? Und die Evangelisation erfordert also zwei Dinge. Erstens die Anerkennung des ewigen Lebens. Zweitens die Motivation, es zu erhalten. So evangelisieren wir. Ihr müsst zu diesem Punkt kommen. Wir können nicht auf oberflächlicher Ebene über die Fragen dieses Lebens sprechen, wenn wir evangelisieren. Und drittens haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, über die Beschaffenheit des ewigen Lebens, die Anerkennung, Motivation und die Beschaffenheit des ewigen Lebens zu sprechen. Und das bedeutet der Komplex, die Anordnung, das Wesen, die Struktur. Was ist ewiges Leben? Worüber reden wir hier, wenn wir über das ewige Leben reden? Nun, jetzt kommt etwas Interessantes. Jesus dreht den Spieß um und richtet die Frage in Vers 26 an den Schriftgelehrten selbst. Nun, er sagt, was steht im Gesetz geschrieben? Kennst du das Gesetz? Oh ja, er kannte das Gesetz. Und dann sagt er, wie liest du? Oder besser, wie liest du jeden Tag? Oder wie rezitierst du es? Ich habe euch letztes Mal gesagt, dass es in der Tora, den fünf Büchern Mose, in denen diese Gesetzesgelehrten die Experten waren, einen Abschnitt gab im 6. Kapitel des 5. Buch Mose, die Verse 4 und 5, der als Schema bekannt war und für die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes gehalten wurde. Ja, sie wussten, dass da die Zusammenfassung sich befindet. Auch die 10 Gebote sind eine Zusammenfassung des Gesetzes im gewissen Sinne, denn alle Gesetze Gottes, wenn ihr einfach das gesamte Gesetz Gottes, das im Pentateuch, im 5. Buch Mose geoffenbart wird, nehmen würdet, das gesamte Gesetz würde es sich entweder auf die Beziehung der Menschen untereinander beziehen oder die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das sind die einzigen beiden Kategorien von Beziehung, die wir überhaupt kennen und haben. Wie wir miteinander umgehen und wie wir mit Gott umgehen. Zwei Kategorien. Und wenn ihr das gesamte Gesetz zusammenfassen würdet, das gesamte Gesetz der menschlichen Beziehung und das Gesetz der göttlichen Beziehung, könntet ihr all das in den 10 Geboten zusammenfassen. Und wenn ihr die Gebote befolgt, die erste Hälfte der 10 Gebote stellt nämlich eure Beziehung zu Gott dar. Und wenn ihr die zweite Hälfte der 10 Gebote befolgt, ist das die Beziehung zu euren Mitmenschen. Und dann werdet ihr auf diese Weise das gesamte Gesetz befolgen, weil das gesamte Gesetz in den 10 Geboten zusammengefasst ist. Ziemlich einfach, oder? Und es wird sogar noch kürzer auf den Punkt gebracht, in der Aussage, wir sollen Gott und unseren Nächsten lieben. Das fasst das ganze Gesetz zusammen. Und zwar vollkommen lieben. Wenn ihr Gott vollkommen liebtet, würdet ihr Gott nie in irgendeiner Art und Weise verletzen. Niemals, zu keinem Zeitpunkt. Ihr würdet nie etwas sagen gegen seinen Willen, ihr würdet nie etwas gegen seinen Willen tun. Und die Israeliten wussten das, dass alles, was Gott sagte, sich auf die 10 Gebote reduzieren ließ, die sie dann wiederum auf 2 Gebote reduzierten. Das Gesetz war den Israeliten bekannt und der Gesetzesgelehrte wusste das auch. Er war schließlich ein Experte darin. Und das Gesetz in 5. Mose 6, Vers 5 entnommen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Und dann 3. Mose 19, Vers 18 fügt man noch hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sie wussten das, damit das ganze Gesetz vollständig wurde. In Markus Kapitel 12, Verse 38 bis 34, führte Jesus ein ähnliches Gespräch mit einem anderen Gesetzesgelehrten. Ja, das ist eine andere Begebenheit. Der Schriftgelehrte und Jesus sprachen dort über dieselbe Sache. Und Jesus beantwortete die Frage mit welchen Worten? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und der Schriftgelehrte antwortete, recht so, Meister, ganz recht. Es ist die Wahrheit. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst. Und er kannte also die Antwort und Jesus wusste, dass auch dieser Schriftgelehrte die Antwort kannte. Sie alle kannten diese Antwort. Was sagt der Schriftgelehrte also in Vers 27? Er antwortete und sprach, er gab die richtige Antwort. Schaut einmal genau hin, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben gesagt, mit all deinem wird hier 4-mal wiederholt, damit niemand die Tatsache übersieht, dass hier eine vollkommene Liebe verlangt wird, die nichts auslässt, die nichts weglässt, die nichts schmälert, umfassende, vollständige, überragende, unverfälschte, perfekte Liebe für Gott mit all euren menschlichen Fähigkeiten. Dieselbe Art von Liebe auch für euren Nächsten. Jesus sagte, wenn ihr im Reich Gottes sein wollt, liebt euren Nächsten perfekt. Diese Liebe würde durch perfektes, unerschütterliches Vertrauen in Gott, perfekte Hingabe in Gott, das heißt sein Willen und sein Wort und perfekte Gemeinschaft mit Gott manifestiert werden, die niemals verletzt wird, niemals gebrochen, niemals unterbrochen. Perfekte Demut vor Gott, ohne jeglichen Makel von Stolz oder sonstigen. Perfekter Gehorsam gegenüber jedem Gesetz, das Gott je geoffenbart hat. Perfekt. Perfekter Hass auf die Sünde. Perfekte Zufriedenheit und Freude in Gottes Gegenwart. Perfekte Liebe zur Wahrheit. Alles perfekto. Ist das möglich? Nein. Natürlich ist es das nicht. Aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Das ist unmöglich. Dennoch bekräftigt das Alte Testament diesen Standard. Erfreut euch in dem Herrn, erfreut euch an dem Herrn. Das ist es, was er verlangt. Das gebietet Gott uns, liebt ihn perfekt, liebt ihn leidenschaftlich mit derselben Art von Liebe, mit der ihr euch selbst liebt. Das heißt, schenkt anderen dieselbe Art von Aufmerksamkeit, die ihr euch selbst schenkt. Niemand tut das. Und dennoch ist das der Standard, den Jesus vorgegeben hat. Ehrlich gesagt ist das ein sehr interessanter Ansatz für die Evangelisation. Ich glaube, keiner von uns hätte auf diese Art und Weise auf die Frage geantwortet. Wenn jemand zu euch käme und fragen würde, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben, würden wir sofort sagen, du musst an Jesus glauben. Oder irgendwas dergleichen. Ich meine, wir würden nie eine derartige Diskussion auslösen, oder? Aber bevor eine Person ewiges Leben zu Gottes Bedingung erhalten kann, muss ihm sein wahrer Zustand bekannt sein. Er muss erkennen. Denn man kann kein ewiges Leben erlangen, indem man nicht Buße tut. Und man kann nicht aufrichtig und ehrlich Buße tun, wenn man nicht weiß, warum man Buße tun muss. Nun ist es nicht unbedingt erforderlich, dass ihr euer ganzes Leben überdenkt und versucht, euch alles in Erinnerung zu rufen, was ihr jemals getan habt oder wofür ihr Buße tun solltet. Aber es ist recht, einfach zu sagen, ich liebe Gott nicht so, wie ich ihn lieben sollte. Und ich liebe andere Menschen nicht so, wie ich sie lieben sollte. Ich erfülle den Standard nicht. Meine Liebe ist zu Gott ist jämmerlich mangelhaft und unzulänglich. Meine Liebe zu anderen ist ebenso und deshalb erfülle ich den göttlichen Standard nicht. Das ist nicht schwer zu verstehen, oder? Es geht nicht darum, das Leben eines Menschen durchzugehen und zu versuchen, das Gute gegen das Schlechte aufzuwiegen. Wisst ihr, viele Menschen tun das und sie sagen sich, nun weißt du, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich tue mehr Gutes als Schlechtes und ich denke, Gott wird mich in den Himmel lassen, weil ich im Wesentlichen ein guter Mensch bin. Weißt du, ich versuche, mich meines Plätzchens auf dieser Erde anzunehmen. Ich heb den Müll auf, wenn ich Müll auf der Erde sehe. Und ich kümmere mich um meine Kinder. Ich bin nett zu meiner Frau. Ich spende sogar an Wohltätigkeitsvereine. Und so weiter. Die Liste ist sehr lang. Aber darum geht es nicht. Das ist es nicht. Das ist, was Theologen als schlecht gut bezeichnen. Oberflächlich mag es gut sein, an der irdischen Oberfläche mag es gut sein, aber die zugrunde liegende Motivation ist nicht göttlich. Es läuft darauf hinaus, dass ihr für immer in die Hölle kommt, wenn ihr Gott nicht perfekt liebt und eure Nächsten nicht so wie euch selbst. Aber niemand kann das tun. Niemand kann das tun. In Vers 28 sagte Jesus zu ihm, du hast recht geantwortet. Jetzt bist du dafür verantwortlich, weil du die Antwort wusstest. Und dann zitiert er aus 3. Mose Kapitel 18, Vers 5, tue dies, so wirst du leben. Und so steht es im Gesetz, tue dies, so wirst du leben. Und dann 3. Mose Kapitel 18, Vers 4 lesen wir, nach meinen Rechtsbestimmungen sollt ihr handeln und meine Satzung halten, dass ihr in ihnen wandelt. Vers 5, darum sollt ihr meine Satzung, meine Rechtsbestimmung halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ihr wollt leben? Halt meine Gesetze, sagt Gott. Nun, ich weiß nicht, ob ich all deine Gesetze einhalten kann. Okay, wenn nicht, dann zumindest die Zusammenfassung der Gesetze. Liebe mich vollkommen und dann wirst du nie gegen einen Teil des Gesetzes verstoßen, der sich auf mich bezieht. Und liebe deinen Nächsten vollkommen, so wirst du nie gegen das Gesetz verstoßen, das sich auf deinen Nächsten bezieht. Perfekte Liebe erfüllt also das Gesetz. Ist das nicht auch, was Paulus sagt in Römer 13? Hatte Paulus das nicht gesagt? Paulus verstand das voll und ganz. Tue dies und du wirst leben. 3. Mose 18,5 ist überhaupt kein isolierter Text. Hört einmal auf 5. Mose 6,25. Da ist es, und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen, wenn ihr darauf achten, oder wenn wir darauf achten, all diese Gebote zu tun. Ihr wollt Gerechtigkeit für euch? Könnt ihr haben. Haltet alle diese Gebote. Nehemia, Kapitel 9, 29, lesen wir, Aber sie, und das ist Israel, waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmung. Hört mal auf die letzte Zeile jetzt. Durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Hey, du kannst ewiges Leben haben, wenn du sie tust. Und das sind nur drei Beispiele, die ich jetzt angeführt habe, von den zahlreichen Stellen im Alten Testament. Nun, ihr wollt leben? Das gilt auch für uns. Dann haltet das Gesetz. Dann haltet das Gesetz ein. Ihr wollt das Gesetz einhalten? Der einfachste Weg, das Gesetz einzuhalten, ohne sich über jedes kleine Gebot Sorgen zu machen, besteht darin, Gott und euer Nächsten vollkommen zu lieben. Und wenn ihr das getan habt, werdet ihr leben. Das ist der Punkt. Leute, hört mal genau zu. Das ist der Punkt, wo wir jeden Sünder hinbringen wollen. Ihr wollt den Sünder zu einem Punkt bringen, wo er absolut keinen Ausweg mehr hat. Er kann seine guten und schlechten Taten nicht gegeneinander aufwiegen und er kann nicht irgendeine Art von Relativismus ins Spiel bringen und sich mit jemand anderem vergleichen. Er kann nicht sagen, nun, ich habe keine großen Sünden begangen, ich habe niemand ermordet oder ähnliches. Vielleicht hat er sogar nie Ehebruch begangen oder was auch immer. Leute, das Problem ist, du hast nicht immer vollkommen geliebt. Noch hast du deinen Nächsten ebenso geliebt wie dich selbst. Und so verzeichnet Paulus die endgültige Anklage und sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht was? Die Herrlichkeit Gottes. Wir fehlen dieser Herrlichkeit. Wir alle. Alle haben gesündigt. Galater 3 drückt es auf andere Weise aus, aber es ist im Wesentlichen dieselbe Anklage. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die unter dem Fluch sind, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, zu dem ihr den Sünder bringen wollt. Ihr liebt Gott nicht vollkommen. Und das ist offensichtlich, weil ihr seine Offenbarung nicht vollkommen einhaltet. Und ihr liebt andere nicht vollkommen. Und das ist offensichtlich, weil ihr selbstsüchtig seid. Ja? Kennen wir alle. Egoismus. Unser Herr sagt diesen Gesetzeslehrten nicht, wie er errettet werden kann. Er sagt es ihm nicht. Er sagt, so müsstest du sein, um durch das Gesetz gerettet zu werden. Befolge es oder stirb. Kannst du aussuchen. Befolg das Gesetz, perfekt, oder stirb. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und zwar nicht nur physischer Tod, sondern geistlicher und ewiger Tod, ewiges Getrenntsein von Gott. Wenn wir also Menschen evangelisieren, konfrontieren wir sie mit der wahren Beschaffenheit des ewigen Lebens, der wahren Struktur des ewigen Lebens. Es gehört jenen, die Gott vollkommen lieben. Das Reich Gottes gehört allen, die vollkommen lieben. Wir alle werden Gott auf diese Weise lieben. Und wir alle werden einander auf diese Weise lieben, wenn wir in diesem Reich sein werden, eines Tages bei Gott im Himmel. So wird Perfektion aussehen. Wenn ihr also eine charakteristische Einstellung hören wollt, die im Himmel vorherrschen wird, so ist es perfekte Liebe, die jederzeit in jede Richtung existieren wird und perfekte Freude hervorbringt. Ich nehme an, man könnte sagen, der Himmel kann so beschrieben werden. Perfekte Liebe und perfekte Freude. Und das ist der Punkt, an den ihr den Sünder bringt. Ihr drängt ihn in eine unmögliche Ecke. Und er sagt, nun, ich liebe doch Gott. Hallo, die Bibel sagt, wenn du mich liebst, befolgst du meine Gebote. Hast du sie alle befolgt, die ganze Zeit, nie gegen eins verstoßen? Wenn du eines gebrochen hast, wenn du nur eines gebrochen hast, stehst du unter dem Fluch. Befolge das Gesetz oder stirb. Und das ist der Punkt, zu dem ihr den Sünder bringt. Und was ihr an diesem Punkt von dem Sünder hören wollt, ist, das kann ich nicht tun. Und das tue ich nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß, dass ich nicht kann. Ich bin nicht fähig, das zu tun. Niemand kann das tun. Und damit führte sie zum Römerbrief, was aus dem Herzen eines Sünders kommen sollte, ist, ich kann das nicht. Ich kann nicht so lieben. Es ist unmöglich, ich kann das nicht tun. Wisst ihr, was ihr dann machen wollt? Und dann wollt ihr sein, ihn anklagen, das Gewissen in Aufruhr bringen, indem ihr sagt, ah, offensichtlich liebst du Gott nicht. Deine Einstellung zu Gott ist selbstsüchtig. Du hast Gott beleidigt, du hast Gott verletzt, du warst ungehorsam, dein Herz ist voller Bosheit und Korruption und bösen Dingen und du liebst deinen Nächsten offensichtlich nicht ebenso sehr, wie du dich selbst liebst. Du nutzt deinen Nächsten aus. Du bist unfreundlich, du bist ungnädig, etc., etc. Du bist egoistisch. Und ihr wollt, dass dieser Sünder sich durch die Schuld seines Verstoßes gegen die höchste aller Anforderungen innerlich wund wühlt. Ja, das mögen wir, wenn die Leute auf einmal sagen, ich bin schuldig. Das müssen sie erkennen. Ihr wollt, dass er seine eigene hässliche Lieblosigkeit und seine egoistische Schwäche erkennt. Ihr wollt, dass sein Herz bloßgelegt wird. Ihr wollt, dass der Sünder an diesem Punkt zerschlagen und zerbrochen ist. Eine zerknirschte, eine zerknitterte Seele, die unter der Erkenntnis erbebt, dass sie den Standard Gottes nicht erfüllt. Ihr wollt, dass der Sünder an diesem Punkt weiß, dass Gottes Fluch auf ihm lastet, dass er auf dem Weg zur ewigen Hölle ist, weil er gegen Gottes Gesetz verstoßen hat und ihn nicht perfekt geliebt hat und seinen Nächsten nicht perfekt geliebt hat. Und dann hört genau zu, bleibt dem Sünder nur eine Option. Er muss sich zwischen Himmel und Hölle entscheiden. Er wählt das feurige Gericht Gottes oder die Erlösung davon. Nun, ihr würdet hoffen, dass der Sünder an diesem Punkt um Gnade betteln würde, wie in Lukas Kapitel 18, wo dieser sich an die Brust schlug und rief, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Dass er mit einem gebrochenen und reuevollen Herzen käme, dass er wie Petrus kommen würde und sagen würde, Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Dass er um Gnade betteln würde oder wie im Psalm 103 beschrieben, dass er den Herrn mit seiner Seele preisen würde wegen Gottes Barmherzigkeit und weil Gott seine Sünden von ihm entfernt hat und zwar so weit, wie der Osten vom Westen ist, verborgen in den Tiefen des Meeres und sich nie an sie erinnern wird. Nun, ihr würdet hoffen, dass der Sünder sagen wird, oh Gott, ich habe den Standard nicht erfüllt, oh Gott, ich verdiene es nicht, ich flehe dich an, sei mir barmherzig. Und dieser Schriftgelehrte wusste, dass Gott ein vergebener Gott ist, der buchstäblich ausziehen und einen Sünder vom Sklavenmarkt freikaufen würde, dass er ein Gott war, der begnadigt, der wusste, dass er Tausenden und Abertausenden Gnade erwies, wie in 2. Mose beschrieben wird. Das jetzt war die Zeit für ihn, um Barmherzigkeit und Vergebung zu erflehen, die Gott ihm gewähren würde. Und wir wissen natürlich, wie Gott ihnen das erweisen könnte, denn Gott würde seine Sünden in Christus am Kreuz bestrafen, nur wenige Monate später. Und er konnte den Tod von Christus bereits auf diesen Mann anwenden, bevor Christus je starb, denn er war das Lamm, das geschlachtet worden war vor Grundlegung der Welt. Und der Tod Christi war bereits auf die Sünden aller in der Vergangenheit angewandt worden, bis zurück zu Adam. Bis zu Adam zurück. Und damit bleibt uns noch ein Punkt zum Abschluss. Und das ist das letzte Merkmal bei dieser Betrachtung von Jesu Evangelisationsmethode, war erstmals Anerkennung darüber, dass es ewige Leben gibt. Zweitens Motivation zum ewigen Leben. Drittens das Verständnis des gedanklichen Komplexes des ewigen Lebens. Und drittens die Akzeptanz bzw. die Aneignung des ewigen Lebens. Viertens. Das ist der Punkt, zu dem wir die Sünder bringen. Damit sie die Hand ausstrecken und ergreifen, was Gott angeboten hat. Vers 29 ist wirklich sehr traurig. Schaut einmal an, Vers 29 sagt er wollte sich selbst rechtfertigen. Oh, das ist ein Problem, das ist ein riesiges Problem. Was wir hier gerne gelesen hätten, wäre, er wollte sich aber demütigen und er fiel auf sein Angesicht und er flehte um Barmherzigkeit und er trauerte angesichts seiner Sünde. Und er, zerbrochen und reuevoll, unterwarf sich dem Herrn, aber das steht da leider nicht. Das steht da nicht. Als er sich in die Ecke gedrängt sah, bekam sein erbärmlicher Stolz und seine Selbstgerechtigkeit, in denen er so gut war, zum Vorschein. Und durch sein Verlangen, sich selbst zu rechtfertigen, versagte er daran, sich selbst zu verleugnen. Oh, man hätte so gehofft, dass er sagte, ich verleugne alles, was ich in der Vergangenheit beansprucht habe, verleugne ich. Oberflächlich betrachtet war ich gesetzestreu, ja. Oberflächlich betrachtet habe ich all das jüdische Zeug getan, aber jetzt verleugne ich mich selbst. Ich weigere mich noch länger, etwas mit der Person zu tun zu haben, die ich bin, und ich flehe um Barmherzigkeit. Aber er sagte das leider nicht. Wir lesen nur, er wollte sich selbst rechtfertigen. Er wusste, dass er nicht Gott perfekt liebte. Er wusste, dass er seinen Nächsten nicht perfekt liebte. Er wusste, dass er das zugeben musste. Und er wusste, dass er auch Buße tun musste. Er wusste, dass er Barmherzigkeit von einem vergebenen Gott brauchte, der Tausenden Barmherzigkeit erweist. Und er wusste, dass er auf Gott hören musste, der sich im Alten Testament durch liebevolle Güte auszeichnet. Den Gott, der vergibt. Den Gott, der Sünde entfernt. Den Gott, der Sünde begräbt. Den Gott, der Sünden vergisst. Den Gott, demjenigen, der Buße tut, seine Unzulänglichkeiten nicht länger vorwirft. Ist das nicht wunderbar? So ist unser Gott. Er wusste das. Und das brauchte er. Er hatte wie der Zöllner in Lukas 18 sein sollen und sagen, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Aber er war wie die Pharisäer, der sich stolz seiner Gerechtigkeit rühmte. Er aber wollte sich rechtfertigen. Und das bedeutet im Griechischen buchstäblich, dass er sich selbst als gerecht verkünden wollte, dass er seine eigene Gerechtigkeit verkünden wollte. Und vergesst nicht, dies war eine öffentliche Veranstaltung und Jesus war gerade im Begriff zu lehren und er steht mitten in dieser öffentlichen Veranstaltung auf und möchte sich als gerecht darstellen vor den Menschen. Er stand auf, inmitten von all dem, was vor sich ging und all den Menschen, die drumherum saßen, würde dieser Mann nicht die Realität seines verdorbenen Herzens zugeben wollen. Er wollte die Täuschung aufrechterhalten und er wies die Gewissensbisse, die die Frage gelöst hatten, einfach zurück. Er verschmäht die Überführung der Sünde, die er im Inneren empfindet, und er versucht, seine Leistung öffentlich als gerecht zu beteuern. Und das ist ein Problem, ein großes Problem. Das ist ein großes Problem für die Juden. Und ich möchte euch zeigen, warum das hier geschah. Und geht einmal zu Römer Kapitel 10 für einen Augenblick. Römer Kapitel 10. Wir werden später zu der anderen Stelle zurückkehren. Aber Römer Kapitel 10 ist ein sehr maßgeblicher Teil der Schrift. Hier in Römer 10 beginnt Paulus mit Brüder, der Wunsch meines Herzens, mein Flehen zu Gott für Israel, und er hat ja schon in Kapitel 9 über Israel gesprochen, mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Oh, das ist traurig. Er betete für die Errettung der Juden. Warum? Warum würde er für sie beten? Weil sie nicht errettet waren. Leute, die Juden waren damals nicht errettet und sie sind es heute auch noch nicht. Römer 2, Vers 17 lesen wir, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes? Und du kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt? Weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind? Ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat? Das waren die Juden. Ihr nennt euch Juden, ihr verlasst euch auf das Gesetz, ihr rühmt euch Gottes, ihr kennt seinen Willen, ihr stimmt den wichtigen Dingen des Gesetzes zu. Ihr seid im Gesetz unterrichtet worden. Ihr seid zuversichtlich, dass ihr andere leiten könntet, weil ihr das Gesetz kennt. Ihr leitet die Blinden, ihr seid ein Licht für diejenigen in der Finsternis. All das gehörte den Juden. Ihr habt im Gesetz buchstäblich die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit. Und dann lesen wir in Vers 23, das ist Kapitel 2 jetzt, und 24, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Oh ja, das tust du. Denn der Name des Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden. Um euretwillen steht da. Und weiter unten in Vers 28 sagt er, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, Vers 29, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Aber zu Kapitel 10. Kapitel 10 ist es, worauf sie stolz waren. Sie waren nicht errettet, sie lästerten Gott. Warum? Römer 10, Vers 2. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Niemand lag Gott mehr am Herzen als den Juden. Niemand lag der Gott Israels mehr am Herzen als den Juden. Niemand waren religiöse Wahrheiten wichtiger als den Juden. Und die führenden Rabbiner, die auch oft Schriftgelehrte waren, waren die Besitzer und Beschützer. Sie waren die Vertreter der religiösen Wahrheit. Sie hatten wegen ihrer Erkenntnis von Gottes Gesetz und ihren jüdischen Traditionen Macht über alle Menschen. Und Jerusalem selbst war der Mittelpunkt religiöser Studien. Die Rabbiner und die Schriftgelehrten befanden sich dort. Sie hatten Kenntnisse und Fähigkeiten auf einem so hohen Niveau. Sie wussten so viel mehr als die Menschen, dass sie im hohen Maße verehrt wurden. Ihre Lehre wird in der jüdischen Geschichte so gut wie nie in Frage gestellt. Man stellte nicht die Frage eines Rabbiners in Frage. Egal wie schlecht sie war und es ist egal wie abweichend sie ist, egal wie unbiblisch sie ist, man stellte die Lehre eines Rabbiners nicht in Frage. Sie wurden nicht nur als Experten in der Auslegung des Gesetzes Gottes betrachtet, sondern wisst ihr, was man machte? Man schrieb ihnen auch mystische Kräfte in geistlicher Einsicht zu, sodass sie geheime Dinge sehen konnten, die nicht einmal auf dem Pergament standen. Ihr Wort wurde absolutes Gesetz, und das war auch der Grund dafür, warum die jüdischen Traditionen das eigentliche Gesetz Gottes ersetzten, weil sie den Rabbinern dieselbe Autorität wie Gott gaben. Und das lag daran, dass Gott den Rabbinern ihrer Meinung nach geheime Einblicke gewährleistete. Die Gesetzesgelehrten wurden auch Schriftgelehrte genannt, manchmal auch Rabbiner, manchmal Meister, manchmal Vater, wie in Matthäus 23. Sie hatten einen beherrschenden Einfluss auf die Juden, eifrige Schriftgelehrte, sehr eifrige Schriftgelehrte, die sogenannten Zeloten, begannen den Aufstand im Jahre 66 nach Christus, der dann schließlich zu der Zerstörung im 70 nach Christus führte. Und Historiker schreiben diesen eifrigen Schriftgelehrten dieses Ende zu. Sie besaßen einen solchen Eifer für das Gesetz, dass sie die Anwesenheit der römischen Besatzungskräfte nicht dulden konnten. Sie starteten den Aufstand, der, wie gesagt, zu dieser schrecklichen Zerstörung um 70 nach Christus führte. Wenn immer ein Jude zu einem Bankett kam, wann immer es ein Fest gab, wollten die Gesetzesgelehrten und die Schriftgelehrten die besten Plätze. Erinnert ihr euch, in Matthäus 23 und in den Synagogen würden sie auf einem erhobenen Platz sitzen. Und wenn ihr jemals in einer Synagoge wart, dann wisst ihr, dass es dort einen großen Schrank gibt, das ist ein Schrein, ja, in dem sich die Schriftrollen, das Gesetz Gottes befinden, die Tora-Rollen, und die Rabbiner oder die Schriftgelehrten sitzen alle mit dem Rücken gekehrt zu diesem Schrein. Sie sitzen alle mit dem Rücken zu dem Schrein, der diese Schriftrollen aus dem Alten Testament enthält. Und das ist symbolisch für die Tatsache, dass das Alte Testament durch sie zu den Menschen kommt. Sie sind die einzig wahren, autorisierten Lehrer. Kein anderer konnte das sagen, was sie sagten. Sie sitzen also mit dem Rücken zu dem Schrank und mit dem Gesicht zu den Menschen zugewandt. Das Gesetz kommt durch sie. Ihre Gräber übrigens, die Gräber der Schriftgelehrten, wurden mit so viel Ehrfurcht und Aberglauben verehrt, dass die Erinnerungen an sie nach ihrem Tod mit ungewöhnlichen Legenden ausgeschmückt wurden. Aber trotz all dieser Ehrfurcht, die man ihnen erwies, legten sie das Gesetz nicht richtig aus. In Matthäus 15 lesen wir, dass sie das Gesetz Gottes durch menschliche Tradition ersetzten. Und in Vers 2 lesen wir, dass sie einen Eifer für Gott haben, der trotz all dieser Information nicht nach der richtigen Erkenntnis ist. Sie verfügten nicht über die wahre Erkenntnis Gottes. Und so gehen sie verloren. Sie sind verloren. Warum? Was hielt sie davon ab, die wahre Epignosis zu bekommen, die fundierte und die wahre Erkenntnis? Den Grund dafür finden wir in Vers 3. Römer 10, Vers 3 sind wir. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen. Oh, eine sehr aufschlussreiche Aussage. Ich frage vielleicht, nun, wie konnten sie unwissend über Gottes Gerechtigkeit sein? Wie konnten sie Unwissenheit über Gottes Gerechtigkeit, wenn sie das Alte Testament hatten? Nun, die Aussage bedeutet Folgendes. Sie unterschätzten Gottes Gerechtigkeit gewaltig. Sie hielten Gott ernsthaft für weniger heilig, als er ist. Sie dachten, Gott würde mehr Sünden dulden, als er es tut. Sie glaubten nach und nach, dass Gott Heuchelei zulassen würde. Und deshalb waren sie unwissend über Gottes Gerechtigkeit. Stellt es euch einfach so vor, dass sie Gott für weniger heilig hielten, als er wirklich ist. Und dann lesen wir, denn weil die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Wenn sie sich der Gerechtigkeit Gottes unterworfen hätten, was wäre dann geschehen? Nun, sie wären auf ihr Angesicht gefallen, hätten sich auf die Brust geschlagen und um Barmherzigkeit gefleht, weil die Gerechtigkeit Gottes im Gesetz beschrieben wird, in den 10 Geboten, zusammengefasst in dem Gesetz der Liebe. Wenn sie sich der Gerechtigkeit Gottes, die in seinem Gesetz geoffenbart wird, wirklich unterworfen hätten, Leute, hört genau zu, dann hätten sie um Barmherzigkeit gefleht. Aber das taten sie nicht, sondern versuchten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das steht hier an der Stelle. Sie unterschätzten Gottes Gerechtigkeit. Hört mal genau zu. Sie unterschätzten Gottes Gerechtigkeit und sie überschätzten ihre eigene Gerechtigkeit. Also Unterschätzung von Gottes Gerechtigkeit und Überschätzung der eigenen Gerechtigkeit. Sie dachten, Gott sei weniger heilig, als es war, und sie seien heiliger, als sie es waren. Und deshalb könnten sie Gottes Anforderungen zu ihren eigenen Bedingungen auch erfüllen. Das glaubten sie. Wenn ihr den Judaismus verstehen wollt, dann ist genau das der Kern. Genau das ist es. Gott war in ihren Köpfen weniger heilig, als es war, und sie waren in ihren Köpfen heiliger, als sie es waren. Sie schrieben dem Gesetz weniger Bedeutung zu und sich mehr. Und sie setzten den Standard herab und erhöhten ihre eigene Fähigkeit, ihn zu wahren. Und deshalb konnten sie Gott durch ihre eigenen Bemühungen zufriedenstellen, meinten sie. In Wirklichkeit hätten sie auf die Knie fallen sollen, sie hätten dazu getrieben werden sollen, ihre eigene Selbstgerechtigkeit zu verwerfen. Sie hätten das tun sollen, wie es Paulus in Philipper 3 tat, diese Dinge als Dung, als Kot betrachten sollen. Und dasselbe trifft heute zu. Ihr werdet den Sünder gegen eine Wand drängen. Der Sünder wird wissen, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Ihr werdet den Sünder in der Frage des ewigen Lebens gegen die Wand drängen. Und ihr werdet den Sünder überzeugen, dass er Gott und seinen Nachbarn nicht perfekt liebt. Das ist nicht so schwer. Und der Sünder wird in seinem Inneren kämpfen. Und der einzige Weg, wie er dem Dilemma entkommen kann, ist, indem er Gott weniger heiligt macht, als er ist, indem er sich selbst gerechter macht, als er ist, und denkt, das sei so in Ordnung. Das ist der einzige Weg. Der natürliche Sünder hasst einen Gott, der vollkommen heilig ist, und er hasst es, zuzugeben, dass er selbst vollkommen sündhaft ist. Was tut er also? Er setzt Gott herab und erhöht sich selbst. In Römer 10, Vers 4 lesen wir, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ihr müsst lediglich, wenn das Gesetz euch überführt hat und ihr die damit verbundene Anklage akzeptiert habt, Christus annehmen und euren Glauben in ihn setzen. Und das ist das Ende des Gesetzes. Und das ist das Ziel. Was ist das Ziel? Ich dachte, das Ziel des Gesetzes sei, die Menschen durch Gehorsam in den Himmel zu bringen. Nein. Das Ziel des Gesetzes besteht darin, euch zu dem Punkt zu bringen, wo ihr wisst, dass ihr es nicht befolgen könnt. Und das Gesetz ist dann unser Lehrmeister, unser Zuchtmeister, wie Paulus in Galater sagt, um uns wohin zu bringen? Zu Christus. Das Gesetz überführt uns. Das Gesetz bringt euch vor das Gericht. Es spricht euch vollkommen schuldig und es verlangt von euch, dass ihr um Barmherzigkeit fleht. Leute, der Richter gewährt die Barmherzigkeit, weil Christus für die Sünde bezahlt hat. Das ist das Evangelium. Christus ist das Ziel des Gesetzes. Ihr sagt, nun ist das Gesetz nicht überholt, irgendwie veraltet, das ist doch altes Testament. Nein, das Gesetz hat immer noch eine Funktion und es hat sich nicht geändert. Das Gesetz hat sich überhaupt nicht verändert. Es ist der heilige Standard Gottes, der sich nicht ändert. Es ist immer noch da, um den Sünder an den Punkt zu bringen, wo er alleine nicht weiterkommt und am Ende ist. Und wenn er am Ende ist und weiß, dass er das Gesetz nicht einhalten kann und er sieht Christus, wie Paulus das in Philipper 3 tat, und er sah, dass er eine Gerechtigkeit Gottes gibt, die ihm gewährt werden würde, nicht eine eigene Gerechtigkeit, die er nicht erreichen könnte, dann betrachtete er all die anderen Dinge als Dung und nahm Christus an. Und das wahre Ende bedeutet hier wirklich Ziel. Es geht darum, euch zu Christus zu bringen, zum Glauben an ihn. Vers 5 heißt es, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So der Mensch, der diese Dinge tut, wird leben. Okay? Wenn ihr nach dem Gesetz gehen wollt, dann müsst ihr nach dieser Gerechtigkeit leben. Was erfordert diese Gerechtigkeit für ein Leben? Für das ewige Leben? Totaler Gehorsam. Tu dies, so wirst du leben. Verstoße gegen irgendetwas und du wirst sterben. Nun wollt ihr nach den Anforderungen von Moses leben und das Gesetz